der Mutter-Tochter-True-Crime-Podcast.
Am 2. Januar 1935 betritt ein gut gekleideter Mann in schwarzem Mantel die Hotellobby des President Hotels. Er ist allein, hat kein Gepäck dabei. Nur einen schwarzen Kamm, eine schwarze Haarbürste und Zahnpasta. Er bittet um ein Hotelzimmer, welches sich in den oberen Etagen befindet und unbedingt zum Innenhof ausgerichtet liegen soll. Er bezahlt für einen Tag und gibt seinen Namen und seine Anschrift an. Roland T. Owen aus Los Angeles. 2 Tage später findet man ihn schwer verletzt in seinem verschlossenen Zimmer. Nummer 1046. Kurz darauf stirbt er. Auf dem Schreibtisch seines Zimmers liegt eine Notiz mit der Aufschrift: Don, ich bin in 15 Minuten zurück. Warte. Doch das ist nicht das einzige Rätsel in diesem Fall. Auch nach über 80 Jahren ist dieser Mord ein Mysterium. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Mord auf Sächsisch, dem Mutter-Tochter-True-Crime-Podcast mit wahren Verbrechen und Kriminalfällen aus der ganzen Welt. Hörbar aus Sachsen. Ich bin Rose.
Und ich bin Kathi.
Und nun wünschen wir euch viel Spannung und Spaß bei unserer neuen Folge. Zimmer 1046. Der mysteriöse Tod des Roland T. Owen.
Hallo Rose.
Hallo Mama.
Na, wie geht's dir?
Ja, gut.
Ich finde, man hört, dass du etwas kränklich bist.
Ja.
Ja, es ist soweit. Einer hat's ausgenockt bei uns. Rose ist positiv seit gestern und deswegen sitzen wir uns hier auf 5 Meter Entfernung, 10 Meter Entfernung, keine Ahnung.
Das sind 3.
Nein, 1, 2, 3, 4 mindestens. Komm, ich kann mich hier 2-mal hinlegen. Ich bin nur 1,60 Meter. Also ich denke mal.
3.
Okay, 4 Meter, würde ich sagen. Genau. Schauen wir mal, wie wir die nächsten 10 Tage durchkommen, aber wir nehmen trotzdem auf. Weil momentan geht es uns ja noch gut. Toi, toi, toi. Also, Rose, hast du schon was von dem Fall mal gehört?
Ja, habe ich. Und ich fand ihn immer richtig cool. Also, ich würde sagen, das ist einer schon der bekanntesten Fälle, oder?
Meinst du? Also, ich fand den, hab ihn jetzt mal ausgewählt, weil ich denke, dass viele, die uns hören, also von unserer Family,
ja.
Vor allem, die ja auch keine True Crime Podcasts hören, für die wird es auf jeden Fall spannend sein, weil ich fand den Fall einfach irgendwie, als ich den das erste Mal gehört habe, einfach sensationell. Es war wie in einem Film.
Ja, wirklich. Also das kann man sich gar nicht vorstellen.
Ja, wir wollen mal noch nichts weiter verraten, aber ich finde immer, dass, wenn man sich den anhört, dann hat man immer direkt so Bilder vor den Augen.
Bilder im Kopf.
Okay, also wenn man sich den anhört, hat man immer direkt Bilder im Kopf, wie in so einem 30er-Jahre-Film.
Willst du anfangen?
Ja, ich fange jetzt an. Wir befinden uns in Downtown Kansas City im Bundesstaat Missouri in den USA. Am 2. Januar 1935, einem Mittwoch, betritt ein junger, gut gekleideter Mann im schwarzen Mantel die Hotellobby des President Hotels. Er ist allein und trägt kein Gepäck bei sich. Es ist etwa 13.20 Uhr nachmittags. An der Rezeption fragt er nach einem Hotelzimmer, welches sich in den oberen Etagen befindet und zum Innenhof ausgerichtet liegen soll. Es scheint ihm wichtig, dass die Fenster nicht zur Straßenseite zeigen. Er checkt ein und bezahlt für einen Tag und gibt seinen Namen und seine Anschrift an. Roland T. Owen aus Los Angeles. Roland T. Owen, ich nenne ihn einfach mal kurz Owen, hat braune Haare, teilweise mit Haaren überkämmt, ist eine auffällige Narbe an der linken Seite seines Kopfes. Eine kahle, sichtbare weiße Narbe, die sich horizontal vom Ohr bis zum Kopf zieht. Owen muss außerdem ein Boxer sein, denn er hat links ein sogenanntes Blumenkohlohr. Hast du davon schon mal gehört?
Ja, Aber ich habe, glaube ich, davon gehört, dass es von Geburt an manchmal sowas gibt.
Echt? Das weiß ich jetzt nicht genau. Aber das ist im Grunde genommen, haben das öfters Ringer oder Wrestler oder eben Boxer. Durch die Kämpfe, wenn die sozusagen einen Schlag auf das Ohr bekommen und diese Verletzung, die wuchert dann oder dieser Bluterguss bleibt unbehandelt, bildet sich dann sozusagen ja, diese Wucherung, die eben aussieht wie ein Blumenkohl.
Okay.
Genau, das hat er sozusagen auf der linken Seite. Der Rezeptionist gibt Owen den Schlüssel zu dem Zimmer 1046. Wollen wir eigentlich 1046 oder 1046 sagen? Eigentlich 1046, oder?
Ja.
Und schickt einen Pagen zum Aufzug, um Owen den Weg zu seinem Zimmer zu zeigen. Der Hotelpage namens Randolph Probst und Owen unterhalten sich auf dem Weg in den 10. Stock. Owen erzählt ihm, dass er die Nacht zuvor im Mühlbach Hotel, oder ich weiß nicht, wie das jetzt auf Englisch ausgesprochen wird, also es wird Mühlebach geschrieben, Mühlbach, Mühlebach Hotel, welches gegenüberliegt, gewesen sei, aber sie hätten ihm den unverschämten Preis von $5 für sein Zimmer berechnet. Ich habe mal ausgerechnet, mit der Inflation hatten ungefähr $5 im Jahr 1935 den Wert im jetzigen, also jetzt 2022, ungefähr $106,85.
Okay, das ist schon eine ganze Menge. Wahrscheinlich war er dort auch nur eine Nacht, wie bei dem Hotel. Dann ist es wirklich viel.
Genau, also das wären jetzt umgerechnet in Euro, wären es ungefähr knapp 96 Euro. Als die beiden im 10. Stock aus dem Aufzug steigen, biegen sie nach rechts ab, gehen den Flur entlang und dann an der Ecke nach links und dann wieder nach links und bis zum Ende des Korridors.
Wo hast du das denn gefunden?
Cool, oder? Der Page Randolph schließt das Zimmer 1046 nun auf. Im Hotel selbst können übrigens zu dieser Zeit alle Türen nur von außen abgeschlossen werden. Angekommen im Zimmer sieht Randolph, dass Owen nur einen schwarzen Kamm, die schwarze Haarbürste und die Zahnpasta mit sich trägt, die er ins Badezimmer legt.
Kurz, wenn die nur von außen abgeschlossen werden, dann ist ja an sich die Sicherheit jetzt nicht so hoch.
Nee, aber...
Ich meine, schließen die ein? Oder ist die Tür dann halt einfach immer offen?
Die ist immer offen, es sei denn, die haben eben ein Schild da irgendwie dran. Also wenn sie dann gehen, können sie dann von außen abschließen, damit niemand was klaut. Genau, heutzutage hat man ja Karten.
Ja.
Daraufhin verabschiedet sich der Page und verlässt das Zimmer. Am selben Nachmittag passiert Folgendes. Jean Owen, eine 30-jährige Frau, die übrigens nicht verwandt ist mit Roland, T. Owen.
Hä, ich dachte es ganz kurz, warum hast du den gerade Jean Owen genannt?
Ne, das ist jetzt eine Frau. Ne,
und das passiert am selben. Und die sind nicht verwandt?
Die sind nicht verwandt.
Ist man sich da sicher?
Ja, definitiv.
Okay. Ist jetzt Owen so ein häufiger Nachname oder ist es einfach ein großer Zufall gewesen?
Ne, ich glaube, Owen ist ein häufiger. Das ist wahrscheinlich sowas wie bei uns Müller und... Also die Jean Owen, ne? Die nicht die Frau von Roland T. Owen ist, fährt etwa 15 Uhr nach Kansas City, um shoppen zu gehen.
Was haben die jetzt für eine Beziehung?
Na, das wirst du dann schon sehen.
Okay.
Also es ist jetzt sozusagen eine ganz andere Situation, in die wir jetzt reinspringen.
Aber zur selben Zeit.
Genau, am Nachmittag. Der ist ja eingecheckt ungefähr 13:20 oder so. Und sie ist jetzt 15 Uhr auf dem Weg nach Kansas City.
Ja.
Um sich dann nämlich anschließend nach ihrer Shoppingtour mit ihrem Freund Joe Reinhardt, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, also wird Reinhardt geschrieben, Joe, wir nennen ihn einfach mal Joe, um sich dann mit ihrem Freund Joe zu treffen, der in einem Blumenladen arbeitet. Nach ein paar Stunden Shoppingtour ist sie sehr erschöpft, worauf, oh, das wäre ich übrigens auch, ich hasse shoppen. Woraufhin sie in den Blumenladen geht, um Joe mitzuteilen, dass sie an diesem Abend keine Lust mehr habe, auszugehen. Und dass sie sich ein Zimmer im Hotel, dem President Hotel, nehmen würde. Sie würde erst am nächsten Tag wieder zurückfahren und sie sagt dem Freund, dass sie ihm mitteilen würde, in welchem Zimmer sie wohne.
1046? Okay, nein.
Sie kommt etwa gegen 18 Uhr im President Hotel an. Jean ruft Joe an, etwa gegen 18.50 Uhr, und sagt ihm, dass sie im Zimmer 1048 wohnt.
Also zwei Zimmer daneben. Obwohl, nein, es müsste sogar genau das daneben sein, wenn die immer so, wenn die immer so gekreuzt sind, weißt du, so.
Genau, immer die gerade und die ungerade.
Genau, dann müssten sie direkt nebeneinander wohnen.
Etwa 21.20 Uhr begibt sich Joe zu seiner Freundin Jean in das Hotel und er bleibt noch etwa bis kurz vor Mitternacht. Laut ihrer Aussage später bei der Polizei sagt sie, dass sie in der Nacht eine Menge Lärm gehört hat, der sich anhörte, als ob er sich auf derselben Etage befände. Lauter Lärm, der größtenteils aus Männern und Frauen bestand, die sich laut unterhielten und fluchten.
Okay, also die weiß nicht mehr, von welcher Seite das kam, oder?
Nee, sie weiß nur, dass es auf jeden Fall auf der Etage sein musste. Also in der 10. Etage sind ja, ich weiß jetzt nicht, wie viele Zimmer es dort gab, aber...
Also wenn es wirklich das Zimmer 1046 ist, dann muss da auf jeden Fall noch eine Frau mit da gewesen sein.
Als der Lärm in der Nacht immer noch anhielt, will sie den Rezeptionisten anrufen, entscheidet sich aber doch nichts zu tun und versucht zu schlafen. Nun, eine andere Szene. Kurz vor Mitternacht, also etwa 23 Uhr, beginnt Charles Blocher, ich hoffe nicht, dass er Blocher ist, oh, wir brauchen die June, die würde mir jetzt sagen, wie man das auf Englisch ausspricht.
Blocher klingt gut.
Nee, das klingt aber sehr französisch.
Ja, aber vielleicht,
ich nenne ihn mal
vielleicht
Charles.
Ist es ja auch ein Franzose.
Ja, das, oder wir nennen ihn Blocher, schön auf Sächsisch. Da beginnt Charles Blocher seine Schicht. Er ist Fahrstuhlführer für die Nachtschicht im Hotel. Damals gab es ja in diese Hotelfahrstühle, also gibt es ja immer noch, da gab es aber immer noch Personal, welches immer den Aufzug bediente, die Gäste nach oben oder nach unten fuhr und ihnen manchmal auch beratend zur Seite stand oder einfach nur zum Smalltalk, zum Unterhaltung.
Also war er in diesem Hotel angestellt?
Genau, und er war eben für den Aufzug in der Nacht sozusagen zuständig. Er hat seine Schicht begonnen und die ging eben dann in den Donnerstagmorgen, in den 3. Januar 1935 hinein. In den ersten anderthalb Stunden seiner Schicht war er ziemlich beschäftigt, aber etwa gegen halb eins ließ dann die Arbeit nach. Obwohl es in Zimmer 1055 in den ersten drei Stunden laut seiner Aussage eine ziemlich ausgelassene Party zu geben schien.
Also ein ganz anderes Zimmer jetzt.
Aber auch nie weit weg von.
Nee.
Außerdem sagt er später aus, ich nahm meine Frau im Anzug mit, also in dem Fahrstuhl, die ich als eine Frau erkannte, die öfters das Hotel mit verschiedenen Männern in verschiedenen Zimmern besuchte.
Vielleicht ja die Frau aus dem Streit? Oder von der Party?
Wer weiß. Sie wollte einen Mann besuchen. Er sagte, ich brachte sie in den 10. Stock und sie erkundigte sich nach dem Zimmer 1026. Etwa
also
fünf Minuten.
Also noch ein anderes Zimmer.
Ja, aber es ist alles auf der Etage.
Ja.
Etwa 5 Minuten später erhielt ich ein Signal, in den 10. Stock zurückzukehren. Als ich dort ankam, traf ich auf dieselbe Frau und sie fragte sich, warum er nicht, also der Mann, in seinem Zimmer war, weil er sie nämlich angerufen hatte. Und sie fragte sich, ob das vielleicht das Zimmer 1046 war, weil dort das Licht an war.
Okay, jetzt haben wir wieder die Verbindung. Ist sie dort auch reingegangen?
Neben nicht, die hat sich nur mit dem Fahrstuhlführer dort unterhalten.
Also darüber. Sie hat sich gefragt und gedacht, ja, vielleicht wäre es ja auch das Zimmer gewesen.
Genau.
Aber sie ist nicht reingegangen.
Und sie hat sich eben gewundert, weil ihr wurde ja 1026 gesagt, aber dort war niemand. Weiter erzählte er, ich fuhr wieder runter in die Lobby allein. Sie blieb oben ungefähr 30 oder 40 Minuten, dann erhielt ich ein Signal, in den 10. Stock zurückzukehren. Ich ging zurück und dieselbe Frau erschien dort und kam mit mir in den Aufzug und verließ den Aufzug in der Lobby. Ungefähr eine Stunde später kehrte sie zusammen mit einem Mann zurück und ich brachte sie in den 9. Stock. Später erhielt ich gegen 4.15 Uhr ein Signal, in den 9. Stock zu gehen und dieselbe Frau kam aus dem 9. Stock herunter und verließ das Hotel. Etwa 15 Minuten später kam dieser Mann aus dem 9. Stock aus dem Aufzug herunter und beschwerte sich, dass er nicht schlafen könne und für eine Weile ausgehen würde.
Welcher Mann jetzt?
Der Mann.
Mit der Frau?
Na, die Frau ist doch mit einem Mann in den 9. Stock gefahren.
Ja. Und der beschwert sich jetzt, dass sie. Hä? Okay.
Also wollte ich. Die ist aber schon wieder raus, ne?
Ach so.
Die ist ja 4.15 Uhr aus dem 9. Stock wieder raus und hat dann das Hotel verlassen. Und dann 15 Minuten später kam eben dieser Mann aus dem 9. Stock und beschwerte sich, dass er nicht schlafen könne und eben jetzt ausgehen würde. Könnte ich gar nicht. Wenn ich schlafen will und nicht schlafen kann, dann gehe ich ja nicht noch extra raus. Na egal. Die Suche nach der Frau nach 1026 statt 1046 wirft natürlich einige interessante Fragen auf. War sie tatsächlich da, um Owen zu sehen, oder war es ein ganz anderer Mann? Hat sie die Zimmernummer falsch verstanden? Oder hat Owen ihr versehentlich die falsche Nummer gegeben?
So an sich, da ist ja nur eine Nummer vertauscht, die 4 und die 2.
Ja.
Die haben jetzt zwar nicht so viel miteinander zu tun, aber die anderen Zahlen sind ja gleich.
Ist auch die Frage, ob die Frau überhaupt irgendwas mit dem Fall zu tun hat.
Ja, vor allem, wenn sie dann auch mit einem anderen Mann nochmal wiederkommt. Vielleicht ist das ja auch dieser Mann.
Na, und die Frau war ja anscheinend auch bekannt. Die haben ja gesagt, also der Hotelpage hat ja auch gesagt, die kommt halt öfters und geht immer mal mit anderen Männern in irgendwelche anderen Zimmer. Und an dem Tag ist sie ja dann immer hoch und dann nochmal in den 9. Stock. Der Aufzugspage beschreibt den Mann, ne, der aus der 9. Etage, als etwa 1,60 Meter groß. Oh, das ist ja bloß so groß wie ich. Schlank, etwa 65 Kilo schwer, bekleidet mit einem hellbraunen Mantel, einem braunen Hut und braunen Schuhen. Okay, könnte ja eigentlich schon mal gar nicht Owen sein. Der hat ja einen schwarzen Mantel und...
Ja, außerdem...
aus der 9. Etage.
Das ja.
Ich blicke auch schon nicht mehr durch.
Der könnte ja gar nicht... Nee, der... Könnte der Fahrstuhl fahren ohne diesen Pagen?
Nö, der ist ja immer dort drin.
Ja, okay, dann geht's schon mal gar nicht. Dann kann das schon mal gar nicht sein.
Also was mich bloß ein bisschen gewundert hat, ist, ich meine, ist man nicht trotzdem ein bisschen neugierig, obwohl ich natürlich so ein Hotelpage, der muss natürlich diskret sein und darf nie sich da irgendwie um was anderes kümmern. Aber ich hätte mich schon gefragt, so kann man nicht da irgendwie mal an der Rezeption mal gucken, wer eigentlich wo wohnt? Wer da eingecheckt ist?
Das Lustige ist, dass ich mir solche Hotelpagen immer richtig jung vorstelle. Irgendwie mal so 16 oder so.
Waren auch oftmals welche?
Ja, nee, so in den ganzen Filmen.
Die haben ja auch immer solche Hüte auf. So
ja,
eine,
ja.
Haben die manchmal noch so einen Affen auf der Schulter gehabt? Die haben auch solche Hüte oft gehabt.
Stimmt, da gab es einen Film dazu. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß, aber ja.
So, also wir haben jetzt den Mann und die Frau war etwa auch 1,60 Meter groß, hatte schwarzes Haar, wog etwa 60 Kilo und trug einen Mantel mit einem schwarzen Pelz.
Vielleicht ist der einfach die Frau.
Genau. Owen ist die Frau. Nee, der ist eine Frau. Der ist als Frau wieder rausgekommen, genau. Und wusste nicht mehr, welches Zimmer er hatte.
Ja, klar.
Der Mantel hatte einen Kragen mit einem leichten Fellstreifen und der Kragen stand hoch. Die Frau wurde auch von James Haddon, dem Nachtportier des Hotels, bemerkt.
Also was ist ein Nachtportier?
Nachtportier ist wie der Pförtner unten. Der mal unten am Empfang sitzt, sozusagen.
Ach so, ja.
Der Portier. Oder Nachtportier, ich glaube, das sind sogar die, die vor dem Hotel stehen. Weißt du, also früher standen immer direkt welche vor dem Hotel und haben gesagt, ja, hier, ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend, Frau, bla bla bla. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag. Hm. Und haben mal die Tür aufgehalten oder sowas.
Ja, also Türsteher in nett.
Genau, Türsteher in nett.
Ja.
Und in schick. Genau, also der hat sozusagen auch die Frau bemerkt, als sie das Gebäude verließ. Er kannte sie auch als jemanden, den er, ich zitiere, zu verschiedenen Zeiten und zu verschiedenen Stunden der Nacht und am frühen Morgen im und aus dem Hotel kommen und gehen gesehen hatte. Also die war wahrscheinlich öfters mal unterwegs, nur in anderen Zimmern und mit anderen Männern. So, nächste Szene jetzt. Am Donnerstag, den 3. Januar 1935, hatte das Dienstmädchen Mary Sopteo Putzdienst. Wir nennen sie auch einfach mal Mary. Sie reinigte die Zimmer und klopfte so eben auch an das Zimmer 1046. Owen ließ sie in sein Zimmer ein und kämmte sich die Haare. Das fand ich irgendwie sehr lustig.
Das hat die dann gesagt später.
Genau. Aber das ist so, ich habe immer so die Bilder im Kopf, wie das dann aussieht. Dann denke ich immer so, okay.
Dann sie kommt geht rein, er sich die noch und dann immer so.
Oh. Er kämmt sich die Haare.
Ja.
Dann ging er und bat sie, die Tür unverschlossen zu lassen, weil er, so sagt er, in ein paar Minuten einen Freund erwartet. Sie hatte den Eindruck, dass er sich entweder Sorgen um etwas machte oder Angst hatte, sagte sie später der Polizei.
Aber sowas bildet man sich ja auch oftmals ein. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das falsch ist, aber man hört das ja oft, dass es gibt ja so ein Phänomen, das hat auch einen Namen, aber das fällt einem erst nicht auf und wenn man dann gesagt bekommt, ja, das und das passiert, dann denkt man sich immer, ja, das habe ich gemerkt.
Stimmt.
Da gibt es ein Phänomen, aber ich weiß nicht mehr, wie das hieß.
Na, vielleicht wissen wir das nächste Mal.
Ja.
Später an diesem Tag kehrt Mary mit den Handtüchern ins Zimmer zurück. Die Tür ist abgeschlossen und sie schließt mit dem Generalschlüssel auf.
Er hat ja eigentlich gesagt, ein Freund soll zu Besuch kommen.
Ja, genau. Aber jetzt ist die Tür abgeschlossen.
Also würde ich jetzt erstmal denken, dass er weg ist. Weil er kann ja nicht von innen die Tür von außen abschließen.
Ja. Das Zimmer ist dunkel, die Jalousien sind heruntergelassen und das Licht ist aus. Doch plötzlich sieht sie, dass Owen auf dem Bett sitzt.
Wie?
Ja, das heißt, dass eigentlich
irgendjemand muss diese Tür zugeschlossen haben.
Von außen jemand abgeschlossen hat.
Seltsam.
Er sitzt sozusagen auf dem Bett im Dunkeln. Ganz schön gruselige Vorstellung, oder?
Ja, also wenn er jetzt liegen würde, so ja, der schläft.
Aber selbst das wäre gruselig. Sitzen? Also ich meine, sie hat ja wahrscheinlich geklingelt.
Ja.
Ne? Dann ist abgeschlossen. Dann denkst du ja, oder okay, gehst ja davon aus, niemand drin.
Ja.
Gehst rein und dann liegt oder sitzt da jemand im Dunkeln.
Gott, sitzen wir. Oh Gott.
Und ja, genau. Sie wechselt schnell die Handtücher und geht ihren Putzarbeiten nach. Dabei bemerkt sie einen Zettel auf dem Schreibtisch des Zimmers.
Wie konnte sie den lesen? Also hat sie den gelesen?
Ja, das habe ich mich auch gefragt, aber ich denke mal, sie hat auch nicht im Dunkeln geputzt.
Ich denke mal nicht, dass sie das
Licht... Oder vielleicht das Licht vom Flur.
Ja, also ich denke mal nicht, dass sie das Licht angemacht hat.
Wahrscheinlich der Lichtschein aber vom Flur.
Ja, ich denke mal so, es war schon genug hell.
Ja,
und also sie hat ja auch geputzt und die Handtücher gewechselt. Es war halt nur gruselig, weil das Licht aus war. Und halt dunkler als normalerweise.
Und es war ja Tag draußen und ich denke mal, vielleicht war es jetzt auch nicht komplett tiefschwarz. Zumindest steht auf diesem Zettel mit Bleistift eine geschriebene Notiz, wie ich schon am Anfang gesagt habe, oder du bei der Einladung. Don, ich bin in 15 Minuten zurück. Warte.
Don klingt französisch. Oder bin ich gerade dumm?
Don? Also ich finde ja Don Giovanni ist eher, für mich klingt es eher italienisch. Don.
Ja, das stimmt. Italienisch.
Don.
Das Ding ist, wem hat er diese Nachricht geschrieben? Das bedeutet ja, dass Don schon da gewesen sein muss.
Vor allem, er ist ja gegangen, hat gesagt, es kommt gleich ein Freund.
Der sitzt, das ist Don. Ja, hallo, das würde doch am meisten Sinn machen. Weißt du, Don wartet eben drinne, dass sein Freund wieder zurückkommt.
Vor allem, also entweder hat die Mary das noch nie gesehen gehabt, aber letztendlich lag ja der Zettel am Anfang ja noch nicht da. Als er gesagt hat, okay, ich gehe jetzt mal raus, ich komme dann wieder nicht abschließen, weil da noch ein Freund kommt. Warum liegt jetzt ein Zettel da, während er so da ist?
Das Ding ist,
vielleicht ist er ja Don und es hat jemand anders geschrieben und er hat den Zettel an den Owen, der ja, warum auch immer, Don heißt.
Fake-Name.
Hm. Während Mary putzt, klingelt das Telefon und Owen geht ran. Ich stelle mir das immer noch vor, er sitzt auf dem Bett, sagt nichts und im Dunkeln.
Er guckt ihr so zu, wie die das macht und dann klingelt es, dann steht er so auf, sagt nichts und dann geht er zum Telefon.
Während er sich die Haare gekämmt hat.
Ja, also zurückgegelt.
Er sagt dem Anrufer, den er übrigens Don nennt, ich möchte nichts essen.
Don!
Ich habe keinen Hunger.
Wie sagt
ich
er das?
Ich habe gerade gefrühstückt. Völlig trocken, so.
Ja.
Ohne
krass,
Emotion.
Das ist Don!
Ich möchte nichts essen. Ich habe keinen Hunger.
Das ist doch bestimmt eine Nachricht.
Ach, du meinst ein Codewort? Ich habe gerade gefrühstückt. Vielleicht heißt das sowas wie, es ist jemand hier im Zimmer.
Ja, ja, entweder das oder so. Ja, entweder ist alles in Ordnung oder so. Ich glaube, ich bin in Gefahr oder so.
Ich möchte nichts essen. Ich habe keinen Hunger. Ich habe gerade gefrühstückt.
Hä, das war doch nachmittags. Nee, wann war das?
Ja, eigentlich nachmittags.
Okay. Oh mein Gott, stell dir mal vor, du bist diese Putzfrau. Oh Gott.
Jetzt wird es noch skurriler. Also ich habe dann auch ehrlich gesagt nicht mehr so richtig durchgeblickt.
Noch mehr?
Als Mary später nochmal zurückkehrt, warum auch immer, hört sie drin zwei Männer streiten. Ein Mann, den sie mit einer rauen Stimme beschreibt, sagt ihr durch die Tür, wir brauchen keine Handtücher. Woraufhin sie geht.
Ist jetzt dumm, aber ich kenne die Szene schon von einem anderen Podcast. Ich weiß auch nicht, die habe ich mir gemerkt, die Szene mit diesen Handtüchern. Und die haben gesagt, dass sie zuvor die alten Handtücher mitgenommen hat. Und jetzt ist natürlich komisch, warum die keine neuen Handtücher brauchen, weil sie haben ja keine.
Stimmt, auf dem Zimmer sind ja dann gar keine Handtücher.
Ja. Haben die jetzt gestritten oder war das einfach eine Unterhaltung?
Die hatten sich gestritten.
Ja.
Aber vielleicht, weil der so eine raue, tiefe Stimme hat, vielleicht klingt der immer ein bisschen
auf Krawall.
Nur aggressiv. Der Don oder wer auch immer das ist.
Stimmt, das könnte ja Don sein. Warte. Also, der Don. Also, dieser, wie hieß der andere Typ nochmal?
Owen.
Der Owen. Der ist in seinem Zimmer. Ist ja zwischendurch mal rausgegangen.
Naja, als die Mary geputzt hat, ist er raus und hat ja gesagt, ich komme gleich wieder, die soll nicht abschließen.
Der Owen, der ist reingegangen, der ist rausgegangen. Dann entweder er ist wieder zurückgegangen und hat den Zettel geschrieben an diesen Don, warum auch immer. Oder jemand anderes ist reingekommen und hat diesen Zettel geschrieben.
Stimmt, es war ja nicht abgeschlossen, da konnte ja jeder rein.
Oder sie waren beide in einem Zimmer. Und dann ist der eine rausgegangen und hat die Tür von außen zugeschlossen. Wahrscheinlich gibt es jetzt drei Personen. Irgendjemanden, den wir nicht kennen, diesen Owen und den Don.
Was ist eigentlich, wenn, was ist eigentlich, wenn Owen Don ist? Ah nee, mit wem telefoniert er dann? Mit sich selber?
Ja, aber das könnte ja wieder irgendwie ein Schlüsselwort sein. Ich meine, Don ist ja irgendwie auch ein komischer Name, ne?
Findest du? Donald? Nee. Die Abkürzung von Donald?
Ach
Trump?
So, ja.
Vielleicht ist es Donald Trump gewesen.
Oh, nee.
Nee. Senior. Keine Ahnung. Wahrscheinlich hießen alle seine Väter vorher Donald. Wer weiß. Am nächsten Morgen, dem Freitag, dem 4. Januar 1935, kurz nach 7 Uhr beginnt Della Ferrison.
Noch ihren eine andere
Dienst.
Person?
Genau.
Ja.
Sind die ganzen Hotelmitarbeiter, ne?
Ja.
Die später davon berichtet haben. Sie arbeitet im President Hotel als Telefonistin. Sie ist zuständig für Weckdienste und das Annehmen, Zustellen und Verbinden von Telefonaten. Also früher war das ja so, da hattest du sozusagen Telefonistin, die haben dann sozusagen mit Kabeln umgesteckt. Wenn dann ein Anruf kam und dann, okay, ich gehe das und ich glaube, viele Lampen und dann immer, ich stecke jetzt auf das Zimmer um und auf das. Aber eigentlich habe ich mir überlegt, bekommen die nie alle Telefonate eigentlich mit? Komischerweise sind auch immer viele Frauen in dem Beruf.
Die wollen, das war früher schon das frühe Stalken. Da gab es ja noch kein Internet. Da musste man über, eben über Telefonate stalken.
Oder das Phänomen, dass Männer einfach nie mehr als, oder dass viele Männer nicht mehr als 3000 Wörter am Tag aufnehmen können. Das sind too much an information.
Ja.
Das wollen wir alles nicht finden. Oder die sind nebenbei, haben sie dann irgendwie gezockt oder ja, sind eingeschlafen. Oh, jetzt reden die schon wieder über Kaffeekränzel. Genau, sie ist eben zuständig für diesen Umsteckdienst, nenne ich das jetzt mal. Und sie bemerkt an der Leuchtanzeige, dass das Telefon für das Zimmer 1046 nicht aufgelegt ist. Also der Telefonhörer liegt wohl daneben. Gegen 8.30 Uhr, als der Hörer immer noch nicht aufgelegt ist.
Wie viel Zeit war da jetzt dazwischen?
Ungefähr so eineinhalb Stunde. Oder okay, die hat vielleicht eine Stunde gewartet.
Also
ungefähr
so lange telefonieren ist schon ein bisschen merkwürdig.
Aber mir ist auch schon mal passiert, dass der Hörer, also damals noch.
Damals.
Damals noch, dass der Hörer manchmal so ein bisschen wie aufgelegt war.
Ja, klar. Und aber dann, dann können halt keine Telefonate angenommen werden, oder?
Ja. Aber ich meine, die hatten früher ja, die Telefone waren ja eher so, die hatten ja so eine Gabel und dann wurde das Schwere, der Hörer dann so draufgelegt, wie auf so eine kleine Waaggabel.
Weißt du, was ich mich schon die ganze Zeit gefragt habe? Was ist mit diesem anderen Hotel? War der dort wirklich? Und vor allem, mit welchem Namen hat er sich dort angemeldet?
Das ist eine gute Frage.
Hat der sich dort auch Owen genannt?
Das weiß ich gar nicht. Ich denke mal schon.
Ja.
Also die, genau, warte mal, was hat man jetzt? Als eben, wie gesagt, nach eineinhalb Stunde der Hörer immer noch nicht aufgelegt ist, schickt sie einen weiteren Hotelpagen nach oben. Das ist jetzt gerade Herbold Pike. Okay. Name ist wahrscheinlich auch egal mittlerweile. Sie schickt einen weiteren Hotelpagen nach oben. Als er klopft, kommt keine Antwort. Also schließt er die Tür auf und geht hinein. Im abgedunkelten Zimmer sieht er im Augenwinkel Owen auf dem Bett liegen, nackt und schwer atmend.
Oh Gott.
Auch gruselige Vorstellung.
Ja.
Auf dem Laken ist ein dunkler Fleck, den er allerdings für einen Schatten hält. Und außerdem glaubt er sowieso, dass Owen betrunken ist und eher seinen Rausch ausschläft. Er legt den Hörer einfach wieder auf, verlässt das Zimmer und schließt die Tür.
Nein. Das Ding ist, wir denken uns wahrscheinlich so, was machst du da? Aber wahrscheinlich, man denkt ja auch nicht gleich, dass dieser Typ gerade...
Aber trotzdem, jetzt im Nachhinein denkt man so, war dem das nie irgendwie ein bisschen seltsam vorgekommen?
Ja,
aber
ja,
irgendwie im Hotel ist ja auch so viel mit Diskretion, ne?
Ja.
Da darf man jetzt, okay, nie sagen... Nicht gleich runterrennen und sagen, hier, der hat jetzt hier irgendwie, der liegt jetzt hier nackt da oder.
Vor allem mit dem Betrunken, das wird ja an sich auch Sinn machen, wenn man so richtig betrunken ist.
Genau, und die dürfen ja nicht gleich jedes Mal alles gleich erzählen oder
und
so.
Und der Fleck kann ja auch irgendwie, keine Ahnung, Wein sein oder so.
Das stimmt.
Von der Party.
Und ist ja in einem Hotel, gibt es ja Privatsphäre, es trinkt, ne? Und
genau,
man muss diskret sein und wird halt alles ein bisschen.
Vor allem, wahrscheinlich,
im Hotel bleibt im Hotel.
Wahrscheinlich hat dieser Owen auch nichts zu ihm gesagt. Und nee, deswegen da hat er sich dann auch gedacht, okay, wenn er jetzt wirklich hier irgendwas hat, dann hätte er es schon gesagt. Dann ist er jetzt bestimmt betrunken.
Ich meine, wenn noch einer dort nackt liegt, da sagt man auch so, okay, den lasse ich jetzt mal lieber hier. No? Also ist ja auch.
Ja.
Um 10 Uhr meldet die Telefonistin Della wieder, dass im Zimmer 1046, wo sonst, das Telefon wieder nicht aufgelegt ist. Also wir haben ja gemerkt, der Hotelpage vorher hat es aufgelegt.
Was wir ja jetzt schon ahnen, oder besser gesagt auch wissen, dass dieser Typ ja wirklich verletzt ist.
Woher wissen wir das? Ach so, von meiner Einleitung.
Ja, vom Anfang. Warum ist er zu diesem Telefon hingegangen und hat ihn abgesetzt? Meinst du, dass man so, dass der so auf sich aufmerksam machen will?
Vielleicht wollte der ja Hilfe rufen.
Ja.
Und hat es nie geschafft.
Ja.
Also habe ich mir so überlegt. Vielleicht so hingekrochen und es nur noch geschafft, den Telefonhörer runterzureißen. Sie bittet erneut den Hotelservice, einen Pagen in das Zimmer 1046 zu schicken, um dem Gast zu sagen, er soll bitte auflegen.
Aber nicht derselbe, oder?
Nee, diesmal ist der Hotelpage wieder Randolph Probst. Du erinnerst dich?
Nein.
Das war der, der beim ersten Einchecken mit dem Owen nach oben gefahren ist. Weißt du? Und sich mit dem unterhalten hatte. Und den auf das Zimmer gebracht hatte. Als er am Zimmer ankommt, ist die Tür verschlossen. Und am Türknauf hängt ein Schild, bitte nicht stören.
Oh mein Gott. Hä?
Ich finde es einfach nur irgendwie
skurril. Warte. Da muss ja irgendjemand drinne gewesen sein, dann rausgegangen sein, diese Tür abgeschlossen haben und vor allem musste er auch mit dem Fahrstuhl gefahren sein.
Das verstehe ich. Und ja, aber es gibt ja auch Treppen.
Ach so, okay, wenn es Treppen gibt, dann ist es, ja, okay.
Oder vielleicht hat es auch, weißt du, ich meine, es sind ja einige an Gästen dort. Vielleicht fällt das ja auch gar nicht auf, wer da irgendwie, wohl im Nachhinein durch die Befragung. Randolph klopft laut, aber er hält keine Antwort. Nach einem Moment klopft er erneut laut und hört schließlich eine tiefe Stimme sagen. Herein.
Ist er das? Also, er hat sich ja schon mal mit ihm unterhalten. Ist das dieser Owen?
Nee, ist eine tiefe Stimme.
Also das eine andere?
Nicht, ja.
Krass, okay.
Er probiert den Türknauf, um die Tür zu öffnen, aber die Tür ist verschlossen. Und er hat keinen Generalschlüssel mit, um sie selbst aufzuschließen. Also klopft er erneut und dieses Mal hört er eine wieder tiefe, also dieselbe tiefe Stimme, die ihm sagt, mach das Licht an. Er klopft noch einmal und noch einmal und schließlich nach 7 oder 8 Mal ruft er durch die Tür, leg den Hörer wieder auf.
Oh nein, der geht jetzt aber nicht, oder?
Ja, der hat keinen Schlüssel.
Oh.
Ich verstehe es auch nicht.
Scheiße.
Er hält keine Antwort.
Da ist ja irgendjemand drin, den wir nicht kennen.
Ja, aber, weißt du, die sagen ja so, er ist ja nicht der einzige Gast in dem Hotel.
Ja.
Ne? Das ist ja hier 10. Etage oder wahrscheinlich hat das 12 Etagen.
Ja, ja.
Dann, weißt du nicht, auf 4. Etage irgendwie 50 Zimmer.
Ach nee.
Er hält keine Antwort und kehrt schließlich in die Lobby zurück, wo er Della Ferguson, also der Telefonistin, sagt, dass der Typ im Raum wahrscheinlich betrunken ist. Und dass sie etwa eine Stunde warten, soll und vielleicht dann jemanden hochschicken soll.
Er kennt seine Stimme doch, das ist doch nicht seine. Ach, aber hat die bestimmt vergessen, es gibt bestimmt noch andere Gäste.
Und die haben ja wirklich viele Gäste, ne?
Ja.
Gegen 10.30 Uhr bis 10.45 Uhr ungefähr meldet sich erneut die Telefonistin Della. Dass das Telefon immer noch abgenommen ist.
Immer noch? Also hat dieser Typ mit der rauen Stimme das nicht wieder draufgelegt?
Nee.
Das Ding ist, wenn er nicht...
Und war jetzt schon mal das dritte Mal an dem ganzen Morgen. Ne? An, off.
Stimmt.
Nun, gegen 11 Uhr begibt sich dann Randolph, ne? Jetzt erinnerst du dich langsam, wieder unser Hotelpage vom Anfang, der auch schon kurz nach 7 Uhr das erste Mal das Zimmer betreten hatte, zurück in den 10. Stock und in das Zimmer von Owen. Als sich Randolph der Tür nähert, bemerkt er, dass das Bitte-nicht-stören-Schild immer noch an der Tür hängt. Er klopft 3-mal laut, erhält aber wieder keine Antwort. Also schließt er diesmal die Tür mit seinem Hauptschlüssel auf, den er nun mit hat und tritt ein. Später erzählt er der Polizei, was er nun sieht. Da war dieser Mann auf Knien und Ellbogen etwa 2 Fuß von der Tür entfernt. Er hielt seinen Kopf in seinen Händen. Ich bemerkte Blut auf seinem Kopf. Ich schaltete dann das Licht ein. Endlich schalten Sie das Licht ein. Legte den Telefonhörer auf den Haken. Ich sah mich um und sah Blut an den Wänden des Bettes und im Badezimmer. Das erschreckte mich und ich verließ sofort das Zimmer und ging die Treppe hinunter.
Hä, hilft der Typ denn nicht mal?
Na, der holt jetzt Hilfe.
Ach so.
Randolph eilt nun zum stellvertretenden Direktor MS Weaver und erzählt ihm, was er gefunden hat. Dann eilen sie zurück in das Zimmer 1046, können nun aber die Tür nur etwa 15 cm öffnen, weil anscheinend war Owen nun auf der anderen Seite der Tür zusammengebrochen. Also der liegt sozusagen vor der Tür, sodass man ganz schön schieben muss, um die
Tür
aufzubekommen.
Du hattest vorhin gesagt, er ist 2 Fuß entfernt. Wie viel ist das?
Nein, 2 Fuß sind 60 Zentimeter.
Wow, 60 Zentimeter ist nicht viel.
Na, so knapp über einen halben Meter. Aber man kriegt zumindest die Tür auf.
Ja. Ja, nein, eigentlich nicht.
Naja, dann war es vielleicht Türlänge.
Ja.
Ja, vielleicht, ja, ich weiß ja nicht.
Augenmaß.
Vielleicht war es eine Schiebetür. Oder so ein Vorhang. Nein.
Ein Vorhang, den man natürlich von außen zuschließen kann.
Genau. So, warte. Dass die im Grunde genommen irgendwie, obwohl ich das auch skurril fand, als ich das gelesen habe, muss der Owen doch irgendwie ein Stück aufgestanden sein, sodass die dann doch die Tür aufbekommen haben.
Oder die haben ihn so zur Seite geschoben.
Andere Zeitungen berichteten übrigens, dass der Page den Owen so entdeckt hat, dass dieser auf dem Rand der Badewanne saß und seinen Kopf auf der Oberseite des Waschbeckens ruhte.
Hä, aber dann müsste er ja ins Bad gegangen sein.
Nee, also eigentlich ist die Aussage so, dass er sozusagen dort auf den Knien saß und die Ellbogen so auf dem Boden und dort zusammengebrochen war.
An dieser Stelle würden wir jetzt gerne eine kleine Pause machen.
Jetzt kommt Werbung.
Werbung.
Dum, 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 dum. Nein, natürlich nicht.
Nein, wir haben keine Werbung. Nein, dieser Fall ist sehr lang und deswegen wollen wir hier mal einen kleinen Zwischenstopp machen. Aber ihr müsst natürlich nicht 2 Wochen warten, sondern nur eine. Denn der zweite Teil, der wird nächste Woche Mittwoch rauskommen. Also schieben wir den zweiten Teil einfach mal zwischen rein.
Genau, auch ausnahmsweise, weil Rose ja angeschlagen ist und wir hier quarantänemäßig unterwegs sind.
Ja.
Und genau, und da der Fall ja wirklich sehr lang ist, aber auch total spannend,
ja,
haben wir uns entschlossen, das einfach zu teilen. Und es tut uns leid, wenn wir an der spannendsten Stelle dann aufhören.
Ja, ihr werdet, ihr werdet noch nicht erfahren, ob der Fall aufgelöst wird oder nicht.
Genau. Bitte nicht googeln.
Nein, nicht googeln. Die Ermittlungen, die werden wir euch dann nächste Woche erzählen.
Richtig. Einfach eine Woche später und ihr dürft gespannt sein. Und wir freuen uns, wenn ihr alle einschaltet. Und ja, genau.
Ihr könnt uns gerne bewerten, wo ihr uns hört. Auf Podimo, auf Spotify, auf Apple Podcast oder wo auch immer. Und wie heißen wir denn auf Instagram?
Da heißen wir mordaufsächsisch mit ae.podcast.
Und wir wollten euch ja erzählen, wer unser 100. Follower ist.
Ja, genau. Und zwar grabestille.podcast. Das ist nämlich auch ein True Crime Podcast. Ein Podcast für True Crime, Horror und vor allem, nee, nicht und vor allem, und allem, was so ein bisschen gruselig ist. Und da gibt es neue Folgen jeden Samstag von Jess und Bran.
Wow.
Also viele
cool,
Grüße.
Dankeschön.
An euch und genau.
Ich hoffe, ihr hattet keinen Spaß, denn es ging um Mord und Totschlag. Und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Macht's gut. Tschüss.